Selbstbewusstsein stärken für Jugendliche und was das mit unsicheren Lehrern zu tun hat. Hey, ich bin Matthias Schwem, Selbstbewusstseinstrainer. Sorry, seit über 27 Jahren. Und vielleicht wunderst du dich über den eigentümlich anmutenden Videotitel. Zu diesem Thema will ich schon seit vielen Jahren ein Video machen oder live oder eine Podcast-Episode. Und bevor ich vorhin live gegangen bin, dachte ich mir, stelle ich doch mal ChatGPT eine Frage zu dem Thema. Und ich habe ChatGPT den Prompt gegeben, bitte erstelle mir eine Stichwortliste zum Zweck in einem YouTube-Video, das sich an Jugendliche richtet, darzulegen, warum der typische Lehrer weder selbstbewusst noch lebenserfahren ist. Und ich fand es total spannend, was dabei rauskam. ChatGPT hat mir eine Stichpunktliste von 10 Hauptpunkten mit jeweils 2 Unterpunkten rübergereicht. Und die werde ich dir jetzt rüberreichen und das ein oder andere kommentieren. Und die Zielgruppe für dieses Video ist oder sind im Kern Jugendliche. Und zwar vor allem solche, die ihr Selbstbewusstsein stärken möchten. Warum? Weil ich mich darin selbst sehe als der Unsichere, der ich damals noch mit 15 Jahren war. Damals, als ich dann aufgrund von verschiedenen Erfahrungen in der Schule, die ich als extremst unfair erlebt habe, die ich als extremst mich als unsicheren benachteiligt erlebt habe, gemacht habe und wo ich mir damals geschworen habe, zum einen, ich werde alles dafür tun, was es braucht, um selbstbewusst zu werden und zum anderen habe ich mir vorgenommen, dass ich diese leidvollen Erfahrungen niemals vergessen werde, damit ich niemals über Unsichere sozusagen so drüber gehe, wie ich das damals in ja, vielen Fällen erlebt habe. Also, wie gesagt, die Frage an ChatGPT war oder der Prompt, erstelle mir eine Stichwortliste zum Zweck in einem YouTube Live, das sich an Jugendliche richtet, darzulegen, warum der typische Lehrer weder selbstbewusst noch lebenserfahren ist. Und wenn du Lehrer bist, dann wirst du merken, dass du dich entweder da drin wiederfindest, oder dass du sozusagen von der Norm abweichst. Und was ich damit meine, dazu dann auch gleich mehr. Und auch das der Klarheit halber, es geht mir nicht darum, irgendeinen Berufsstand zu verunglimpfen oder so. Und unabhängig davon, das, was ich dir im Kern rüberreiche, das hat ChatGPT mir so ja, ausgespuckt. Also, erstens, erster von 10 Punkten, theoretische Ausbildung. Fokus auf akademische Theorie statt Praxis. Der typische Lehrer, und das ist ein ja, offenes Geheimnis, studiert, 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 und zwar beinahe so, als würde er die wissenschaftliche Laufbahn einschlagen. Ich habe selbst studiert, ich habe es miterlebt, dass eben Lehramtsstudenten in denselben Vorlesungen drin waren, ja, wie ich als Informatiker zum Beispiel, obwohl sie nur einen Bruchteil von dem Wissen gebraucht haben. Aber da wurde keine Rücksicht damals genommen. Immer noch Punkt 1, geringe bis keine Praxiserfahrung außerhalb des Bildungssektors. Und natürlich gibt es Lehrer, die davon abweichen. Aber hier geht es sozusagen um den typischen Lehrer. Zweitens, strukturelle Zwänge, Arbeit innerhalb rigider institutioneller Strukturen. Ja, der Lehrer hat kaum eine Möglichkeit, ja, von der Norm abzuweichen. Es gab einen Lehrer, der damals, als das Skateboard nach Deutschland kam, Skateboardfahren im Sportunterricht eingeführt hat. Und den hat man von der Schule geschmissen. Und dieser Mann, der hat dann eine große Firma aufgebaut und hat dann Skateboards importiert. Und soweit ich das weiß, hat es jetzt mittlerweile einer seiner Söhne oder so übernommen. Ja, da hat er einfach versucht, etwas, was die Schüler damals total begeistert hat, im Sportunterricht, ja, Skateboardfahren einzuführen, war nicht gewollt. Der Lehrer flog von der Schule. Begrenzte Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung. Drittens. Fehlende Selbstreflexion, Mangel an Gelegenheit zur Selbstevaluation und Selbstentwicklung. geringe Förderung von emotionaler Intelligenz und Selbstbewusstsein. Ja, finde ich spannend. Viertens, und das ist aus meiner Sicht einer der Hauptpunkte, einer der Hauptkritikpunkte, eingeschränkte Lebenserfahrung. Direkter Übergang von Schule zu Universität zu Beruf. In meinen Selbstbewusstseinstrainings sage ich es oft so, dass der Lehrer dreimal zur Schule geht. Erstens als Schüler, zweitens geht er dann wieder in die Schule, die man dann als Universität bezeichnet, und da kommt er dann raus und geht wieder in die Schule und jetzt erklärt er den Schülern, wie die Welt funktioniert, die der typische Lehrer niemals kennengelernt hat. Ja, und ich rede hier vom typischen Lehrer. Natürlich gibt es die Lehrer, die selbstständig waren oder die nach dem Studium einige Jahre im Ausland verbracht haben und, und. Wenig Exposition gegenüber verschiedenen Lebensrealitäten und Herausforderungen. Als ich über diesen Livestream nachgedacht habe, ist mir noch was in den Sinn gekommen, eine Erfahrung, die hier, wie ich finde, auch sehr gut reinpasst. Und zwar war einer meiner Klienten ein ehemaliger Polizeibeamter, der sich selbstständig gemacht hat mit einem Fitnessstudio. Der hat ein Fitnessstudio gekauft. Ja, und Polizeibeamter und Lehrer, gibt es viele Parallelen. Und er hat mir erzählt, als dann zum ersten Mal ein Geldeingang auf sein Konto zurückgebucht wurde, musste er seine Bank anrufen, um zu fragen, was da passiert ist. Weil diesen Vorgang, dass Geld zurückgebucht wird, hatte dieser Mensch in seinem Leben noch niemals erlebt. Und er konnte das überhaupt gar nicht fassen, der konnte nicht glauben, dass es Menschen geben kann, deren Konten nicht gedeckt sind, sodass eine Abbuchung wieder zurückgebucht werden kann. Und da kann ich nur dazu sagen, das ist völlig lebensfremd. Und wenn man in einer Art von Blase, wobei das bezieht sich nicht nur auf Lehrer, ja, viele Menschen leben in Blasen, aber hier geht es ja ums Thema Selbstbewusstsein für Jugendliche und unsichere Lehrer. Ja, wenn man in einer Blase unterwegs ist, dann treten da Phänomene auf, ja, wie sie in der freien Wirtschaft kaum auftreten können. Fünftens, beruflicher Alltag, hohe Arbeitsbelastung und Burnout-Risiko. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu kommentieren. Und das ist einfach so. Der Lehrerberuf, wie auch der Beruf des Erziehers, Erzieherin und so weiter, Krankenschwester, ja, und so weiter. Das sind alles ganz, 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 ganz wesentliche, ganz, ganz grundlegende Berufe, die oft völlig unterbezahlt sind und wo oft Übermenschliches von den Menschen verlangt wird. Ja. Und das wirkt sich dann natürlich auf die Schüler aus. Wenn ein Lehrer ausgebrannt ist, wenn ein Lehrer überfordert ist, wenn ein Lehrer nicht mehr dazu kommt, sozusagen ja, in sich ruhen zu können, sein ja, Leben führen zu können, weil ihm einfach die Kraft fehlt, weil er überfordert ist und so weiter und so fort. Natürlich wirkt sich das auf den Schüler aus. Fokus auf Lehrplanerfüllung statt auf persönliches Wachstum. Ja, das Wichtigste ist, dass der Lehrplan durchgezogen wird. Und der Lehrplan orientiert sich oder kann im Regelfall keine Rücksicht auf die in Anführungszeichen schwächsten Schüler nehmen. Und insofern fallen die gewissermaßen durchs Raster, beziehungsweise Jahr für Jahr ist es für die Kampf eine Qual. Geht immer wieder um die Frage, ob man versetzt wird und so weiter und so fort. So, sechstens. Geringe berufliche Mobilität, wenig Wechsel zwischen verschiedenen Berufen. Ja, der typische Lehrer war Zeit seines Lebens Lehrer. Oft langjährige Verweildauer in derselben Position. Siebtens, fehlende Weiterbildungen. Und ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, diese Stichwortliste habe ich von ChatGPT. Begrenzte Teilnahme an Weiterbildungen außerhalb des pädagogischen Bereichs. geringer Anreiz, sich in neuen herausfordernden Bereichen weiterzubilden. Ja, der gute Lehrer profitiert beruflich gesehen, also wenn man jetzt rein sich die Karriereleiter anschaut, dann gibt es kaum Anreize dafür, dass ein Lehrer sozusagen wirklich guter Lehrer wird, mal von den menschlichen Aspekten abgesehen. Geringer Anreiz, na, das habe ich schon gesagt, sich in neuen herausfordernden Bereichen weiterzubilden. Achtens, sozialer Druck und Erwartungen. Hohe Erwartungen von Gesellschaft und Institutionen. Ja, der Lehrer hat zu funktionieren, der Lehrer hat zu richten, was die Eltern, was die Gesellschaft nicht auf die Reihe gebracht haben. Und ja, das kostet Energie, das kostet Nerven. Und auch das ist, denke ich, ein offenes Geheimnis. Das kostet den einen oder anderen Lehrer die Gesundheit oder möglicherweise im Extremfall das Leben. Wenig Raum für Individualität und Selbstverwirklichung. Neuntens, Konfliktscheu. Häufiges Vermeiden von Konflikten und Konfrontationen im Schulalltag. Ja, wenn irgendwas eskaliert und es dringt nach draußen, dann gibt es Stress mit der Schulleitung, dann gibt es Stress mit den Eltern. Die Eltern machen möglicherweise noch mehr Stress, indem sie es in die Medien bringen und, und. Fehlende Übung in der Durchsetzung und Konfliktlösung. Im Grunde genommen, und das sage ich als mehrfacher Vater und das sage ich als Coach, müsste der Lehrer, und das gilt auch für Führungskräfte, eine solide Coach-Ausbildung haben. Wenn alles wunderbar funktioniert, wenn jeder mitmacht, dann braucht man quasi, dann kann beinahe jeder führen in solchen Situationen. Und eben dann, wenn irgendwas eskaliert, dann zeigt sich, was eine Führungskraft drauf hat, dann zeigt sich, was ein Lehrer drauf hat hinsichtlich Coaching-Kompetenzen. Aber der typische Lehrer erhält während seiner typischen akademischen Ausbildung keine Coaching-Kompetenzen. Und alles, was in diese Richtung geht, ja in Richtung Psychologie, erfährt der Lehrer in der Theorie. Zehntens, Selbstbild und Außenwahrnehmung. Oftmals Selbstwahrnehmung als Autoritätsperson statt als Individuum. Ja, der typische Lehrer erlebt sich als Lehrer und nicht als Mensch, nicht als Individuum. Außenwahrnehmung geprägt durch Stereotype, Rollenbilder und Vorurteile. Ja, Vorurteile, wie der typische Lehrer zu sein hat, wie er sich zu verhalten hat und. Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, dann gibt es da unter anderem eine sehr klare Erinnerung, wie einer unserer Lehrer, und zwar einen, den ich sehr gemocht habe, wie der auf einmal viel kleiner geworden ist, als dann der Direktor im Unterricht mit dabei saß, um, ich weiß nicht mehr, wie sich das nannte, ist auch egal, um sozusagen diesen Lehrer einfach mal im realen Unterricht zu erleben. Und der ein oder andere Lehrer oder Lehrerin hat zum Teil dann Tage davor schon darauf hingewiesen, ja, dass bald der Direktor im Unterricht mit dabei sitzen wird. Und es gab dann Anweisungen an uns als Schüler, wie wir uns bitte verhalten mögen oder was wir bitte nicht tun mögen, ja, sodass der Lehrer, die Lehrerin eben in einem guten Licht dasteht. Und damals, ohne dass ich es wirklich wissen konnte als Schüler, hatte ich oft den Eindruck, der ein oder andere Lehrer, Lehrerin, ja, ist unsicher und handelt aus Unsicherheit heraus, aus Angst heraus. Aber das konnte ich damals noch nicht wissen. Heute, wo ich seit über 27 Jahren Selbstbewusstseinstrainer bin und mit vielen Lehrern, Lehrerinnen gearbeitet habe, ja, mit Schuldirektoren, Schuldirektorinnen, weiß ich, dass der typische Lehrer unter Strom steht, unsicher ist und voller Ängste ist. Und wenn du dir jetzt als Jugendlicher die Frage stellst, hat es Auswirkungen auf dich als Schüler. Klar hat es Auswirkungen. Und wenn jetzt der Lehrer ein Rollenmodell sein soll und es sowieso ist, ja, weil du erlebst eben viele, viele Stunden an einem normalen Schultag einen Lehrer vor dir, eine Lehrerin. Und in dem erweiterten Sinn erlebst du eben auch deine Eltern. Und wenn jetzt deine Eltern ähnlich, und bitte nicht falsch verstehen, aber ich möchte es einfach klar ausdrücken, wenn deine Eltern ähnlich lebensunerfahren sind, wie es der typische Lehrer ist, und mit lebensunerfahren meine ich, dass es viele Situationen gibt, die zum Beispiel der typische Selbstständige erlebt, die der typische Unternehmer erlebt oder die jemand erlebt, der zum Beispiel monatelang Abenteuerurlaub macht oder die jemand erlebt, der zum Beispiel Extremsport betreibt. Ja? Situationen, die fordern, die herausfordern, die dazu zwingen, neue Strategien zu entwickeln, die dazu einladen, die dazu zwingen, mit speziellen Ängsten auf eine besondere Weise umzugehen. Solche Menschen, die wachsen potenziell. Und jemand, und ich meine, Vera F. Birkenbiel hat damals den Begriff geprägt, Schule als wirklichkeitsfremder Schonraum. Wenn sich ein Mensch mehr oder weniger Zeit seines Lebens in so einer lebensfremden und im Grunde genommen lernungeeigneten und auch lehrungeeigneten Institution jahrzehntelang aufhalten muss, das macht was mit demjenigen. Ich habe auch mit dem einen oder anderen Menschen gearbeitet, der jahrelang in der Justizvollzugsanstalt gearbeitet hat. Wer jahrzehntelang, und der Vergleich hinkt, und gleichzeitig gibt es Parallelen, wer jahrzehntelang im Gefängnis arbeitet, ja, das macht was mit so jemandem. Wie es auch was macht mit Menschen, die jahrzehntelang im OP im Krankenhaus arbeiten. Das macht was mit den Menschen. Ich bin zum Beispiel 10 Jahre lang Rettungsdienst gefahren. Das hat auch was mit mir gemacht. Und als ich gemerkt habe, dass das Maß voll ist, habe ich damit aufgehört. Wobei ich habe es nie hauptberuflich gemacht, weil ich gemerkt habe, mehr als 2 Nachtschichten pro Woche geht nicht. Da kann ich nicht mehr abschalten. So, und ja. Jetzt ist es so, deine Eltern, ja, wenn du Jugendlicher bist, deine Eltern, deine Lehrer möchten und haben den Auftrag, dich selbstbewusst zu machen. Das geht nicht. Ein unsicherer Mensch kann einen anderen Menschen nicht selbstbewusst machen. Das geht nicht. Unabhängig davon hat auch der selbstbewusste Mensch, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht die Fähigkeit, andere Menschen selbstbewusst zu machen. Ich habe unter anderem auch Psychologie studiert und eine der langweiligsten Vorlesungen meines Lebens war, und jetzt halte dich fest, eine der langweiligsten Vorlesungen meines Lebens war eine Vorlesung über Motivation. Mein Erststudium war Informatik und Informatik kann knochentrocken sein. Und weil Informatik mein absolutes Traumstudium war, ja, habe ich mich da durchgekämpft und es gab die ein oder andere knochentrockene Vorlesung. Aber die trockenste, die lebensfernste Vorlesung meines Lebens war von einem Psychoprofessor zum Thema Motivation. Und so die ersten 10 Minuten dachte ich noch, wow, baut der einen Spannungsbogen auf. Ja, der fängt so an, als wäre er fernab jeglicher Motivation Und dann also nach 10 Minuten bin ich unruhig geworden, nach 15 Minuten und nach ist mir klar geworden, das war überhaupt keine Methodik, Didaktik dahinter, sondern das war sein typischer Dozierstil. Und in dieser Vorlesung über Motivation habe ich möglicherweise mehr darüber gelernt, wie Motivation nicht funktioniert, als in vielen Büchern zusammengenommen. Und mir ist bewusst geworden, ein Mensch kann Professor für Motivation sein und dennoch völlig außerstande sein. Und das hat dieser Mensch ja lebenspraktisch bewiesen, motiviert zu sein, Motivation rüberreichen zu können. Und bei diesem Prof kann man vielleicht seinen Doktortitel sozusagen in Motivation machen. Und man hat gewissermaßen, also lebenspraktisch gesehen, von Motivation keinen Plan, auch wenn man vielleicht 10-dicke Wälzer darüber geschrieben hat. Lehren ist nicht coachen. Und die Absicht, jemanden selbstbewusst machen zu wollen, ist nicht nur oft wirkungslos, sondern ist oft fatal. Das Typische, und da rede ich aus eigener Erfahrung als unsicherer Mensch, ist, man glaubt, man macht was falsch, man hat die Befürchtung, dass man sich vielleicht doch nicht richtig angestrengt hat. Man hat das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, immer irgendwie von Angstsituation zu Angstsituation zu stolpern. Und bei mir war es damals so, ich weiß nicht, wie es heute ist, dass die mündliche Mitarbeit bis zu 50% der Noten ausgemacht hat. Und ich habe immer gerne gelernt, außerhalb der Schule, hatte dadurch aber in der Schule ganz gute Noten, was das Schriftliche anbelangt hat. Und weil ich unsicher war, weil ich Redeangst hatte, habe ich mich kaum gemeldet. Und das hat mir die Noten verhagelt. Und als mir dann irgendwann klar war, ich muss mich einfach melden, dann habe ich für mich so die Strategie entwickelt, ich zwinge mich dazu, mich in jeder Stunde einmal zu melden. Genauer gesagt, dass ich möglichst einmal aufgerufen werde. Und weil dann war klar, dann habe ich mindestens eine 4 und eher so eine 3. Und wenn ich es tatsächlich dann mal geschafft habe, in einer Unterrichtsstunde zweimal aufgerufen zu werden, dann ja, war ich sozusagen zufrieden. Unabhängig davon ging diese Redeangst in der Schule niemals weg. Und nachdem ich mich dann nach der Schule durch meine Studiengänge, durch meine Coaching-Ausbildungen und dadurch, dass ich mich intensivst mit Lernpsychologie, mit Entwicklungspsychologie auseinandergesetzt habe, als mir dann immer klarer geworden ist, in einer angstbesetzten Situation, was immer man dann lernt, daran ist die Angst gekoppelt. Und je öfter man eine solche Situation wiederholt oder je öfter man in eine solche oder eine ähnliche Situation gezwungen wird, desto größer wird die Angst. Und wer zum Beispiel voller Angst an der Tafel steht, ob der eine 1 bekommt oder eine 5, ist vom Prinzip her egal, weil anders an der Tafel stehen wird Angst gekoppelt. Und insofern hat der selbstbewusste Mensch eine Art unfairen Vorteil und hat der unsichere Mensch eine Art unfairen, gigantischen Nachteil. Der selbstbewusste Mensch, der angstfrei an der Tafel steht, zum einen wird er dadurch belohnt, ja, dass er sich einfach gut fühlt, dass er Zugang hat, Zugriff hat auf alle Ressourcen in seinem Kopf. Der selbstbewusste Mensch, der in seinem Selbstbewusstsein, in seinem Selbstvertrauen, in seiner Entspannung oder in seiner Freude fußt, während er zum Beispiel abgefragt wird, der hat Zugriff auf alles, was er im Kopf hat, was er gelernt hat. Der unsichere Mensch, in dem Maß, wie ihn Abfragen Angst macht, bewirkt, dass praktisch Teile vom Gehirn abgeschaltet werden. Ja, das ist der berühmte Blackout. Und dann kann man davor gelernt haben, so viel man wollte. Wenn man zu sehr unter Strom steht, dann kann man nur Bruchteile dessen, was man gelernt hat, abrufen. Und insofern haben gute Noten in der Schule nicht notwendigerweise etwas im Kern damit zu tun, dass man besonders gut gelernt hat, sondern dass man in der Lage ist, Gelerntes gut abrufen zu können. Und es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Dass jemand in der Prüfung punktet oder besser punktet als jemand anderes, sagt nichts darüber aus im Kern, dass derjenige besser gelernt hätte, sondern das sagt darüber aus, dass derjenige besser in der Lage ist, Gelerntes abrufen zu können. Es kann sein, dass derjenige mit der schlechten Note doppelt so viel gelernt hat, dass er zehnmal so viel gelernt hat. Und wenn derjenige aber Prüfungsangst hat, und Prüfungsangst, die ist bei vielen Unsicheren vor allem, also ganz besonders stark, wenn sie halt irgendwie abgefragt werden, wenn sie irgendwie vor der Klasse stehen müssen, dann macht das Gehirn einfach zu. Und das ist eine psychologische Erkenntnis, die hat man ungefähr um 1930, 1940 spätestens gewonnen. Und es ist eine der grundlegendsten Erkenntnisse in der Lernpsychologie, die auch heute noch mit Händen und Füßen, ja, getreten wird. Und in einem gewissen Sinn macht Schule Angst, macht Schule unsicher. Und zwar nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer und auch die Schulführung im Regelfall. Und wenn du als Jugendlicher selbstbewusster werden möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, geh jetzt mal auf 1a.is/teams. Das ist der Link, den du auch hier eingeblendet sehen solltest. Beziehungsweise, wenn du das hier als Podcast hörst, dann findest du in der Podcast-Beschreibung diesen Link. Ich tippe ihn jetzt mal auch in den Chat ein. Ich muss erst mal tippen, ich kann nicht gleichzeitig sprechen und tippen. Einen Moment. So, also der Link lautet 1a.is/teens. Da findest du die aktuellsten Angebote, sofern im Moment gerade möglich, in Bezug auf ein Selbstbewusstseinstraining für Jugendliche. Vor allem bekommst du da im Moment auch einen Gratiszugang zu Dutzenden von Audios, die dir als Jugendlichen helfen können, mehr in dein Selbstbewusstsein zu kommen, lernfreudiger zu werden. Und in einem gewissen Sinn kannst du darüber selbstbewusster werden, quasi wie im Schlaf. Auf 1a.is/teens. 1a wie die Zahl 1 und der Buchstabe A, 1a.is wie der Beginn von Island, 1a.is/teens. Ich bin Matthias Schwem, Selbstbewusstseinstrainer seit über 27 Jahren. Und wenn du als Jugendlicher einen riesengroßen Sprung in dein gesundes Selbstbewusstsein machen möchtest, sodass all das, was in dir steckt, tatsächlich auch nach draußen kann und sodass du vor allem herausfindest, was an verborgenem Potenzial in dir steckt, was nach draußen kann, was von dir ausgehend nach draußen möchte, dann geh jetzt mal auf 1a.is/teens. Als Jugendlicher war ich davon überzeugt, unter anderem, ich habe die langweiligste Stimme der Welt. Und ich war davon überzeugt, ich bin einer der größten Langweiler, ja, der auf der Erde rumläuft. Das war ein Teil von meinem Selbstbild. Und das wurde mir weder eingeredet, noch habe ich mir das so überlegt. Das war halt so in mir. Mit 15 Jahren habe ich beschlossen, ich werde alles dafür tun, was es braucht, damit ich wirklich selbstbewusst werde. Und damit war es mir ernst. Damit war es mir ernst. Damit war es mir ernst. Ich habe mir das geschworen, weil ich einfach gemerkt habe, wie stark man benachteiligt wird als unsicherer Mensch. Ja, man wird übergangen, man wird überhört. Man wird nicht für ernst genommen. Es werden einem die Worte im Mund rumgedreht. Man traut sich nicht, die Dinge zu sagen, die man sagen möchte. Und. Und bereits als Jugendlicher war mir klar, wenn ich es nicht schaffen werde, meine Unsicherheit abzulegen, dann werde ich beruflich kaum auf einen grünen Zweig kommen. In meinem Fall war es dann so, ich habe 13 Jahre lang praktisch jeden Stein umgedreht, habe alles ausprobiert, was versprach, mich selbstbewusster zu machen. Unter anderem habe ich ungefähr mit 19 Jahren ein sehr teures Training belegt. Das erstreckte sich damals über 14 Wochen und richtete sich eigentlich an Geschäftsführer, an Verkaufsstellenleiter und. Ich war einer der jüngsten Teilnehmer und das Gute war, obwohl dieses Training viel Geld gekostet hatte, ich hatte dieses Geld, weil ich einfach sehr sparsam war. Und ich habe mir damals dann überlegt, will ich so viel Geld in so ein Training investieren, das im Grunde genommen noch gar nicht für mich als Student, ich war damals Student im ersten Semester, gemacht ist. Und dann kam mir in den Sinn, wenn dieses Training mir auch nur ein bisschen hilft, selbstbewusster zu werden, dann wird das vielleicht eine der besten Investitionen meines Lebens sein. In diesem Training wurde mir von mehreren Menschen gefeedbackt, dass ich so eine angenehme Stimme hätte und dass man mir so gerne zuhört. Und als ich dieses Feedback zum ersten Mal bekam, dachte ich, warum lügt mich denn diese Person an? Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, die erste Person, die mir das gefeedbackt hat, war eine Ärztin, die Mitteilnehmerin in diesem Training war, eine Ärztin so Mitte 40 nach meiner Erinnerung. Und ich dachte mir nicht nur, warum lügt die mich an, sondern ich dachte mir, was will die denn von mir? Also mir war aufgrund von meinem Selbstbild klar, A, sie lügt und B, wenn sie mir sozusagen Brei ums Maul schmiert, dann deshalb, weil sie irgendwas von mir will. Aber ich habe gemerkt, sie will nichts von mir und ich habe das nicht verstanden. Und ich habe mir einfach weiterhin die Frage gestellt, warum belügt die mich? Und dann war es aber so, eine zweite Person hat mir sinngemäß dasselbe gefeedbackt und eine dritte Person. Und im Laufe der Jahre, in unterschiedlichen Situationen, die ich mir immer wieder gesucht hatte, so habe ich zum Beispiel jahrelang Notfallhelfer ausgebildet und habe mir da dann immer wieder Feedback geholt über Fragebögen, die ich ausgeteilt habe. Kam sinngemäß immer wieder rüber, angenehme Stimme, ich könnte die Dinge gut erklären und so weiter. Und nach hat mir das geholfen, sozusagen daran zu glauben, dass meine Stimme wohl doch irgendwie nicht ganz so langweilig ist und vielleicht nicht ganz so grottenschlecht. Und ich würde natürlich jetzt nicht zu dir sprechen, hätte sich mein Selbstbild nicht sehr grundlegend gewandelt. Und warum walze ich das mit meiner Stimme hier so weit aus? Hätte ich kein positives, konstruktives Feedback mir geholt, in dem Fall, in dem ich viel Geld in ein Training investiert hätte, dann hätte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vor über 27 Jahren meinen Traumberuf als Selbstbewusstseinstrainer gefunden. Und die Schule, die reicht dir deine größten Stärken nicht. Über im Zeugnis kannst du ablesen, in welchen Fächern du eine gute Note hast. Aber eine gute Note haben, und ich glaube, darauf bin ich ausreichend eingegangen, bedeutet weder zwangsläufig, dass du besonders gut gelernt hast. Natürlich hast du gut gelernt, um eine gute Note zu haben. Aber es kann sein, dass die mit einer schlechten Note viel mehr gelernt haben. Ja? Spul gegebenenfalls nochmal zurück. So, und selbst wenn man meinetwegen eine 1 in Mathe hat, dann kann es sein, dass man bei einem anderen Lehrer im selben Fach ja eine 3 hätte oder eine 2 oder eine 5. Und das sind alles Erfahrungen, die hast du gemacht, das kennst du. Und unabhängig davon, eine gute Note durch Lernen bedeutet nicht automatisch, dass man es liebt, dass es einem Spaß macht. Und ganz häufig ist es so, das größte Potenzial liegt in den eigenen Hobbys. Ganz einfach deshalb, ein Hobby macht man, weil es einen begeistert. Und jetzt stell dir einfach vor, ja, und du kennst das alles aus dem Internet. Du fändest eine Möglichkeit, dein Hobby zu deinem Beruf zu machen. So. Ja. Ich habe schon eine ganze Weile nichts mehr speziell für Jugendliche gemacht. Es war längst überfällig, ja, dass ich damit jetzt rausgehe. Aus Termingründen konnte ich lange Zeit kein jugendlichen Selbstbewusstseinstraining mehr anbieten. Und mit jugendlichen Selbstbewusstseinstraining meine ich nicht irgendwas von der Stange und ich meine vor allem auch nichts, ja, rein übers Internet und so weiter und so fort, was ich an irgendeine anonyme Masse richten würde, sondern was ich jetzt im Moment wieder anbieten kann, das ist ein jugendlichen Vorort-Kleingruppen-Intensiv-Workshop, in dem maximal 8 Jugendliche da sind. Altersklasse ungefähr 13 bis 17 Jahre. Und mit diesen Jugendlichen, die ich im Grunde genommen VIP-mäßig behandle, mit denen ich VIP-mäßig arbeite. Hi Cruiser, guten Abend. Mit denen arbeite ich genauso wie zum Beispiel mit den Spitzenathleten, die ich in dem einen oder anderen Fall zu Weltrekorden begleiten durfte. Ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit über 27 Jahren. Mir ist niemand bekannt, der sich auf den Bereich des Selbstbewusstseinsstärkens so intensiv und so lange konzentriert hätte wie ich. Und aus meiner Erfahrung heraus kann ich dir sagen, ein Großteil dessen, was über Selbstbewusstseinsstärken behauptet wird, gehört in den Bereich der Mythen, der Sagen und der Märchen. Und selbst wenn dir ein Psychotherapeut sagt, wie du angeblich selbstbewusster werden würdest, und wenn es dir irgendwie der teuerste Guru von über dem großen Teich sagt, und, das Entscheidende ist nicht, was dir ihr Mann sagt, sondern das Entscheidende ist, was ein paar Monate später, ja, nachdem du das Kochrezept von diesem super tollen Guru ausprobiert hast, immer noch an Selbstbewusstseinswachstum übrig geblieben ist. Und die allermeisten Angebote auf dieser Welt zum Selbstbewusstsein stärken, die verkaufen dir Hoffnung und Illusion. Und es kann kostenlos sein, ja, dass du dir irgendwas runterlädst im Internet, dass du dir irgendwas durchliest oder dass du ChatGPT fragst. Das kann von der Krankenkasse bezahlt sein in Form von Psychotherapie oder was auch immer. Oder das kann dich ein Heiden Geld gekostet haben oder kosten. Das Entscheidende ist nicht, was dir versprochen wird oder wie viel du dafür bezahlst, sondern das Entscheidende ist, was nach 3 Monaten, nach 6 Monaten, nach 12 Monaten in dir immer noch wirkt. Und das allerwenigste, was in dieser Welt angeboten wird zum Selbstbewusstsein stärken, wirkt nach 3 oder nach 6 Monaten noch. Ich habe viele Jahre als Selbstbewusstseinstrainer gebraucht und letzten Endes hat mir der Kommissar Zufall geholfen, dass ich auf einen Mechanismus gestoßen bin, den ich heute bezeichne als Tiefenbremsen. Und meine Beobachtung, meine Erfahrung ist, wenn diese Tiefenbremsen nicht gelöst werden, und dann ist man nicht in der Lage, ein bestimmtes Maß an Selbstbewusstsein zu übersteigen. Und da kann man sich auf den Kopf stellen und kann mit den Ohren wackeln. Und man kann die ultimativ besten Techniken zum Selbstbewusstsein stärken, vorwärts, rückwärts, in allen Varianten durchexerzieren, monatelang, jahrelang. Und man wird trotzdem nicht selbstbewusster. Und wenn du wissen willst, wie es geht, gibt es zwei Möglichkeiten. A, du machst es ähnlich wie ich und probierst alles aus. Ich habe damals über 13 Jahre gebraucht. Oder B, du sicherst dir einen Termin im jugendlichen Selbstbewusstseinstraining über 1a.is/teens. Das erspart dir nicht nur viele Jahre des, ja, Irrgartensuchens, das erspart dir nicht nur viel Geld, das erspart dir nicht nur viel Frust, sondern damit hast du quasi die Garantie, dass du selbstbewusst wirst. Und zwar nicht nur noch in diesem Leben, sondern innerhalb kürzestmöglicher Zeit. Ja, ich bin sehr gespannt, was du mir unter dieses Video, unter diesen Podcast schreibst. Und vergiss nicht, auf 1a.is/teens zu gehen, um dir da insbesondere die Audios, die dir helfen, dein Selbstbewusstsein zu stärken, kostenlos zu sichern. Und außerdem findest du auf 1a.is/teens den nächsten Termin für ein jugendliches Selbstbewusstseinstraining. Halt dich aber ran, denn nach 8 Teilnehmern ist Schluss. In diesem Sinn, wenn du magst, bis bald. Ich bin Matthias Schwem. Ciao.